So, jetzt haben wir hier einen Menschen sitzen, der eine Stellungnahme nochmal abgeben will. Es hat schon einige Übersender gegeben im Lauf der letzten Woche, eben zu dem Prozesskassenfest. Vorletzten Samstag, glaube ich, auf dem Rittergelände. Dort hat eine Gruppe keinen Stand genehmigt bekommen und du wolltest nochmal begründen, warum und die Ereignisse etwas klarstellen aus deiner Sicht.
Ja, also es dreht sich um die de facto Nichtzulassung eines Standes beim Fest, beim Prozesskostenfest vom vergangenen Samstag auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Die Tatsache, dass ich dazu was sage, ist einfach die, dass mir dazu Gelegenheit gegeben wurde, hierzu nochmal Stellung zu nehmen, weil dies jedenfalls hier über den Sender bisher nicht so einfach möglich war. Am vergangenen Donnerstag im Info war das bloß ein Noteinsatz, um der gröbsten Desinformation ein bisschen entgegenzutreten. Heute und hier will ich ein bisschen versuchen, den Zusammenhang darzustellen, irgendwie begreifbar zu machen, was da an dem Samstag war bzw. nicht war. Beginnen will ich einfach damit, also die Tatsache, dass ich da bin, ist die, dass ich mich als mitverantwortlich sehe für das, was am Samstag war. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen. Eine gute Bekannte von mir hat mir vor einigen Wochen erzählt, sie war für einige Monate in Südamerika, davon einige Wochen auch in Peru und hat mir erzählt von einer Geschichte. Und zwar sind da 30 politische Gefangene in Peru unter komischen Umständen ausgebrochen, in Anführungszeichen, aus dem Knast. Daraufhin ist das Militär in die Gegend, wo sie ausgebrochen sind, gegangen und unter anderem in ein Dorf und hat da unter anderem einen Kindergarten mit Kindern und eine Schule in die Luft gejagt, weil sie angenommen haben, dass die Bevölkerung das etwa unterstützt hätte, die Flucht der politischen Gefangenen. 3 Wochen später, nein, nicht weniger als 3 Wochen später, kam Sendero Luminoso und hat das genau Gleiche getan, hat der Bevölkerung unterstellt, dass sie den politischen Gefangenen nicht genug geholfen haben. Das weist auch ein bisschen darauf hin, was wichtig ist in dem Zusammenhang, weist ein bisschen auf die Situation der Volksgruppen, der Bevölkerung in Peru hin, die wichtig ist zu betrachten in der ganzen Auseinandersetzung. Die Bevölkerung macht hier nämlich einen Überlebenskampf und wird gewissermaßen von zwei Seiten, einmal von dem Regime, dem Fujimori-Regime und andererseits von Sendero Luminoso in die Enge genommen. Ich möchte hier in die Zange genommen. Ich möchte hier jetzt noch nicht genauer drauf eingehen, das wäre möglich, es gibt genug Literatur, wo, sage ich vielleicht später nochmal. Sendero Luminoso, das ist eben die Organisation, sagen wir mal, die den Führungsanspruch innerhalb der Kommunistischen Partei in Peru hat, 1970 gegründet, ist die größte Guerilla-Organisation in Peru. Es gibt im Übrigen, um das nicht zu vergessen, auch noch andere Guerilla-Organisationen in Peru, die sich von dem herrschenden Regime befreien wollen. Zur Entstehung möchte ich jetzt auch nicht viel mehr sagen, außer dass sich Sendero Luminoso in Ayacucho gebildet hat und hier auch immer noch die Zentrale ist. Und der Gonzalo, wie er genannt wird, als Chef, der ja seit einem Jahr im Gefängnis sitzt unter übelsten Bedingungen, hat hier die Führung übernommen. Ziel von Sendero Luminoso ist es nicht etwa, und das ist jetzt eine Interpretation, eine Befreiung des Volkes von der Herrschaft, sondern den Aufbau einer anderen Macht, nämlich der eigenen. Und in diesem Machtkampf wird eben die Bevölkerung zerrieben an verschiedenen Orten auf verschiedene Art und Weise. Über Methoden wie Zwangsrekrutierung und eben die geschilderte Geschichte und so weiter brauche ich mich jetzt hier auch nicht genauer auslassen. Und das ist auch nachlesbar. Wie es kommt, dass Sendero Luminoso eine relativ starke Unterstützung in Anführungsstrichen in Peru findet, liegt auch daran, dass die Bevölkerung einfach versucht, auf irgendeine Art und Weise zu überleben und hier von Sendero Luminoso teilweise natürlich eine Gegenleistung gebracht wird, sei es eine Verteidigung der Bevölkerung vor den Machenschaften der Drogenmafia, sei es von den Machenschaften der herrschenden Regierung. Warum aber jetzt überhaupt in Freiburg die Diskussion? Hier ist, denke ich, der Bezug zwischen Peru, zwischen den Auseinandersetzungen in Peru und zum Beispiel in Berlin wichtig und richtig, den Bezug herzustellen, da die Umgehensweise, so würde ich mal sagen, durchaus ähnliche Züge annimmt. Während in Peru eher von Liquidation der Linken und auch von Linken, linksradikalen und selbstorganisierten Zusammenhängen die Rede sein kann, werden in Berlin linksradikale Zusammenhänge hier und da stark gefährdet. Es gibt da genug Schlägereien vorwiegend, und das ist richtig, bei den ersten Mai-Demonstrationen. Was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass es noch eine Reihe anderer Organisationen und Zusammenhänge gibt, die zu Peru arbeiten. Das sind teilweise kirchliche und andere Projekte, die auch von der BRD und insbesondere auch von Freiburg aus gefördert werden. Ja, und diese Gruppen sind teilweise auch die Betroffenen, die also im Gegensatz zu auf der anderen Seite von Sendero Luminoso natürlich stehen. Keine Frage, es muss thematisiert werden, inwiefern die Zulassung solcher Projekte von Seiten des Staates, des Regimes in Peru, also so eine bestimmte Funktion hat, um nämlich das Volk zu beruhigen. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich anzugreifen, dass hier Menschen zu Hunderten und zu Tausenden auch von Sendero Luminoso umgebracht werden. Was man nicht unterstellen kann, ist, dass wenn hier die Kritik geübt wird und gewissermaßen so ein Ausschluss oder sowas Ähnliches jedenfalls gemacht wird, es richtet sich nicht pauschal wie von, sagen wir mal, der Peru-Gruppe in Freiburg genannt. Es richtet sich nicht gegen Kommunisten. Es wird hier ein pauschaler Antikommunismus vertrieben, sondern es dreht sich hier um einen Selbsterhaltungstrieb linker und linksradikaler Strukturen gegen einen stalinistischen Kaderkommunismus, der eben zumindest in Berlin und inhaltlich wird sich hier von Freiburg aus nicht distanziert dazu. Im Gegenteil, es werden Berliner Flugblätter verteilt, wird sich nicht distanziert, und deshalb ist hier einfach eine Gegenstellung notwendig. Es dreht sich ja nicht darum, hier gegen irgendwelche hierarchischen Strukturen innerhalb der RIM, also der Revolutionary International Movement, der, sagen wir mal, einer Dachorganisation der maoistischen Gruppen darzustellen und dabei zu bleiben, sondern es wurde auch in dem zweiten Telefonanruf am Donnerstag einigermaßen deutlich erklärt, was es heißt, einen Stalinismus zu unterstützen. Es geht also darum, konkret aufzutreten gegen Stalinismus, genauso wie gegen Faschismus und gegen Antisemitismus. Soweit zu dem Teil. Und dann wegen dem Fest, worum es sich ja eigentlich dreht, wegen dem Verbot des Standes, gilt es zu unterscheiden zwischen, ich mache das jetzt nochmal fertig, zwischen organisatorischen Mängeln innerhalb des Festes, wie wurde da inhaltlich ausreichend diskutiert oder nicht, und inhaltlichen Mängeln. Und ich sage mir, irgendwo muss die Diskussion angefangen werden, und die ist angefangen worden. Ich bin mit dem Diskussionsstand natürlich auch nicht zufrieden, ich denke, das ist niemand, aber die Diskussion ist insofern auch nicht völlig neu. Was es nicht angesagt ist, meines Wissens, ist eine Vermischung von organisatorischen und inhaltlichen Mängeln. Also soweit da.
Ja, also die Zeit ist jetzt auch schon ziemlich knapp geworden. Vielleicht nochmal eine Frage, der Stalinismusvorwurf, der kam, lässt sich den belegt ihr jetzt nur anhand von den Aktionen, die machen, weil irgendwie, also das reicht ja meiner Meinung nach nicht genau aus, Stalinismus nur davon abhängig zu machen, wie stark eine Organisation hierarchisch ist oder wie weit sie Folter oder Liquidierung einsetzt.
Ja, ich habe gesagt, der zweite Anrufer an dem Donnerstag hat es irgendwie versucht, mal darzustellen, was Stalinismus bedeutet. Und er hat da nämlich Unterschiede gemacht zwischen kommunistischen oder sozialistischen und stalinistischen Gruppierungen und Meinungen und Tendenzen. Stalinismus sei mehr, hat er auch gemeint. Und es sei eine entscheidende Entartung, hat er das genannt, vom Gedanken des Kommunismus. Und hat da ganz verschiedene Punkte genannt, wie das Kritik abgeschafft würde, Bürokratie und Überwachung eingesetzt hätte, Räte entmachtet worden, Linksradikale liquidiert würden, ein Führerkult entsteht und so weiter mit den Folgen. Und damit sind auch Parallelen schon erkennbar, würde ich einfach mal sagen.
Ja gut, stark. Aber das wäre zum Beispiel dann eben auch, also Führerkult und Alleinvertretungsanspruch und dergleichen, das würde zum Beispiel auch für die PKK zutreffen, wo ihr aber gesagt habt, ihr schmeißt sie nicht runter. Also es drängt sich doch schon der Verdacht auf, das ist eine kleine Gruppe, das ist eine einzige Person, die hier das exponiert vertritt, und warum wird es jetzt so aufgeblasen und an andere Gruppen, die werden nicht kritisiert oder werden eher vorsichtig behandelt. Also wird auch keine Auseinandersetzung geführt mit denen, das ist eher das Problem,
ja, nicht mehr. Gut, das Nicht-Sich-Auseinandersetzen ist sowieso überall immer das größte Problem, denke ich. Bloß mir ist nicht bekannt, dass jemals von irgendjemand von der ERNK, von der Europaorganisation der PKK, linksradikale Zusammenhänge irgendwie gestört wurden oder wo versucht wurde, die zu bekämpfen, bis aufs Messer, würde ich sagen. Ist mir nicht bekannt. Und darum dreht sich es auch eigentlich, also denn es ist irgendwo auch der Selbsterhaltungstrieb natürlich. Es dreht sich also nicht darum, irgendeine andere Meinung nicht zuzulassen, sondern es dreht sich um ein Selbstverteidigungsrecht. Und ich denke, Informationen, die Diskussion ist nicht neu, und wer noch Informationen braucht, da kann ich einmal auf den Arbeiterkampf oder Analyse und Kritik die monatliche Zeitung verweisen. Aus Hamburg, Nummer 347. Hier steht was zu Sendero Luminoso drin. Und ich denke, dass hier genug draus zu erkennen ist. Oder auch in der Interim aus Berlin, Nummer 239 zum Beispiel, oder in allen anderen um den Mai, Juni rum, steht sehr viel drin. Und es gibt genug Material, auch in der ADW in Freiburg.